Hallo, hier ist Bibletunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey.
In meinem ersten Intermezzo zu Kapitel 5 habe ich recht radikal und zugespitzt betont, dass Jesus wirklich durch und durch Mensch war. Und es erreichten mich zwei Reaktionen, die zum Ausdruck brachten, dass in meinen Erklärungen die Gottheit von Jesus, also Jesus als Gott, Jesus als Sohn Gottes, gefährlich unterbetont wird. Jesus wird zu stark nur als Mensch gesehen und das entspricht nicht den alten, immer noch verbindlichen Glaubensbekenntnissen. Jesus Christus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Ich vermute, dass es diese oder ähnliche Reaktionen auch noch bei anderen Hörern gegeben hat und deswegen möchte ich gern darauf eingehen. Der eine Vorwurf lautet so: Lieber Jens, ich finde, du überspannst die Menschlichkeit von Jesus hier leider zu sehr und brichst mit dem so wertvollen Bekenntnis vom Konzil von Chalcedon. Wie wir darin lernen, geht es gerade nicht darum, die Spannung einseitig aufzulösen, zum Beispiel, dass Jesus sein Gottsein deaktiviert hat, vielmehr wird das Christusgeheimnis mit dem Konzil gewahrt. Und jemand anders schrieb mir: Ich kann deinen Grundgedanken gut verstehen und nachvollziehen. Es ist hilfreich zu wissen, dass Jesus tatsächlich ein richtiger Mensch war. Er kann mich verstehen. Gleichzeitig merke ich einfach, dass in meinem Inneren ständig ein Aber mitschwingt. Aber er hat doch so viele Wunder getan. Du erklärst das zwar im zweiten Teil, aber es waren halt doch so viel mehr Wunder, als jemand getan hat. Er wusste, was in der Zukunft kommt. Er wusste schon als 12-Jähriger im Tempel ganz offensichtlich so viel mehr als die Gleichaltrigen. Oder war er einfach hochbegabt? Er konnte die Vergangenheit auf eine Weise deuten, die viel mehr Weisheit und Durchsicht durchschimmern lässt, als für einen normalen Menschen üblich wäre. Er wusste, spürte, was andere denken. In einem Ausmaß, das ich einem normalen Menschen nicht zutrauen würde. Ich habe deshalb tatsächlich ein bisschen Mühe, deine Aussagen so ganz klanglos hinzunehmen. Eine Diskussion darüber wäre spannend. Ich versuche, auf diese Bedenken zu antworten. Ich nehme euch jetzt mal mit in eine alte christologische Lehrstreitigkeit. Christologie nennt man ja die Lehre von Christus, seiner Person, seinem Wesen und seinem Wirken. Wir machen heute mal ein wenig Fortbildung in Theologie und Dogmengeschichte. Worum ging es im Konzil von Chalcedon? In dieser berühmten Versammlung von Hunderten von Bischöfen des gesamten Römischen Reichs in Chalcedon vor den Toren Konstantinopels im Jahre 451 wurde das sogenannte Chalcedonense erarbeitet. Das war eine Art Lehrbekenntnis. Es hat versucht, die Spannung zwischen der Menschlichkeit von Jesus Christus und seiner Göttlichkeit, seiner Menschheit und seiner Gottheit nicht einseitig aufzulösen. Lange hatte man vorher in erbitterten Kämpfen darum gerungen, beides angemessen zu berücksichtigen. In vielen Versuchen war immer wieder zu viel Gott oder zu wenig Mensch dabei herausgekommen oder zu wenig Gott und zu viel Mensch. Oder es wurde beides so stark nebeneinander und getrennt voneinander gesehen, dass Jesus irgendwie gespalten schien, zwei Persönlichkeiten zu haben schien. Und das konnte es ja auch nicht sein. Ich lese euch dieses berühmte Bekenntnis einmal vor, mit einigen sinnvollen Auslassungen. Ihr müsst dabei überhaupt nicht alles voll begreifen. Es reicht, die Grundlinien einigermaßen zu verstehen. Es geht los. Wir bekennen nicht einen in zwei Personen gespaltenen oder getrennten, sondern einen und denselben einzig geborenen Sohn, den Herrn Jesus Christus. Derselbe ist vollkommen in der Gottheit und derselbe ist vollkommen in der Menschheit. Derselbe ist wirklich Gott und ist wirklich Mensch, aus einer vernünftigen Seele und einem Körper. Er ist dem Vater wesensgleich nach der Gottheit und derselbe ist uns wesensgleich nach der Menschheit, in jeder Hinsicht uns ähnlich, ausgenommen die Sünde. Wir bekennen einen und denselben Christus, den Sohn, den Herrn, den einzig Geborenen, der in zwei Naturen, unvermischt, ungewandelt, ungetrennt, ungesondert geoffenbart ist. Keineswegs wird der Unterschied der Naturen durch die Einigung aufgehoben. Vielmehr wird die Eigenart jeder Natur bewahrt und beide vereinigen sich zu einer Person und einem Wesen. Soweit mal das Bekenntnis von Chalcedon. Die Aussagen unvermischt und ungewandelt, ungetrennt und ungesondert wollen das Anliegen der Mehrheit der damaligen Kirchenvierer möglichst genau auf den Punkt bringen. Die Gottheit Christi und die Menschheit Christi sind unvermischt und ungewandelt. Die beiden haben sich nicht miteinander und ineinander vermischt und sich auch nicht gewandelt, verändert. Weder wurde das Menschliche in Jesus vergöttlicht, noch das Göttliche in Jesus vermenschlicht. Es blieb so, wie es ist und wird immer so bleiben. Aber auch das andere ist wahr, ungetrennt und ungesondert. Die Gottheit Jesu und seine Menschheit sind nicht getrennt voneinander, nebeneinander, unabhängig voneinander. Man kann sie nicht voneinander trennen, das eine nicht vom anderen absondern. Jesus ist in seiner Gottheit und Menschheit eine Person. Ihr spürt vielleicht, dass das zentrale Anliegen damals war, dass nicht die kleinsten Abstriche gemacht werden von der Gottheit Christi, seiner Wesenseinheit, seiner Seinseinheit mit Gott. Aber auch nicht die kleinsten Abstriche gemacht werden von der Menschheit Christi, seiner Wesenseinheit, seiner Seinseinheit mit uns Menschen. Wir spüren hier ein großes, leidenschaftliches Ringen um zentrale Wahrheiten. Und mein theologisch versierter Kritiker und Jesus liebender Kritiker nimmt diese Leidenschaft auf und sagt nun: Ich finde, du überspannst die Menschlichkeit von Jesus hier leider zu sehr und brichst mit dem so wertvollen Bekenntnis vom Konzil von Chalcedon. Wie wir darin lernen, geht es gerade nicht darum, die Spannung einseitig aufzulösen. Ich habe daraufhin den betreffenden Bibletunes nochmals sorgfältig überprüft und erkenne eine Berechtigung dieser Kritik in diesen meinen Worten. Er ließ sein Gottsein hinter sich zurück, es war nicht mehr da. Er hatte freiwillig darauf verzichtet, es sozusagen beiseite gelegt. Vielleicht hilft uns hier der Begriff deaktiviert. Er hatte seine Göttlichkeit deaktiviert, sie war nicht mehr aktiv. Er ließ sein Gottsein hinter sich zurück, es war nicht mehr da. Dieser Satz ist tatsächlich falsch, ganz einfach falsch. Sein Gottsein ließ er natürlich nicht zurück. Er war und blieb Gott. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist aus Johannes 1. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Ein Wort aus 2. Korinther 5. Das Wort wurde Mensch, aber es blieb dabei das ewige Wort Gottes. Jesus behielt also sein Gottsein, ganz klar. Aber er verzichtete auf die Herrlichkeit Gottes, auf bestimmte Eigenschaften Gottes, wie Allmacht und Allwissenheit. Er verzichtete darauf, als Gott jederzeit göttliche Macht auszuüben. Die Menschlichkeit Jesu habe ich nicht überspannt. Diese Kritik weise ich zurück. Jesus war wirklich total Mensch. So sehr Mensch, dass seine eigenen Geschwister, die mit ihm aufgewachsen waren, ihn für verrückt erklärten und erst nach seiner Auferstehung zum Glauben an ihn kamen. Aber es stimmt, ich habe die Göttlichkeit Christi mit meinen gut gemeinten, aber unbedachtsamen Sätzen in Frage gestellt und das tut mir leid, weil ich nämlich selbst voll und ganz hinter dem Chalcedonense stehe. Nun noch einige Kommentare zu den anderen Kritikpunkten. Wenn Jesus auf die Ausübung seiner göttlichen Macht verzichtet hat, wie kam es dann, dass er so viel mehr wusste als andere Menschen und so ungewöhnliche, ja gewaltige Wunder tat? Ich bleibe dabei, dass er das alles als Mensch tat, der durch den Heiligen Geist mit seinem Vater kooperierte. Ein Schlüssel zum Verständnis bietet uns Johannes 3, 34 bis 35. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet Gottes eigene Worte. Gott gibt ihm den Geist in unbegrenzter Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gelegt. Wörtlich heißt es, er gibt den Geist nicht nach Maß. Das heißt, nicht begrenzt, eingeschränkt. Gott hat Christus mit dem Geist gesalbt und ständig diesen Geist in unbegrenzter Fülle auf Jesus fließen lassen. Und Jesus wiederum hat sich in seiner Liebe zu seinem Vater im Himmel vollkommen diesem Wirken des Geistes angepasst und untergeordnet und sagt das einmal so: Ich tue alles, was ich den Vater habe tun sehen. Für uns Menschen heute allerdings, uns heute mit Jesus verbundenen Menschen, heißt das, wir dürfen viel erwarten von Gott durch den Geist, den er uns gegeben hat. Aber unsere Portionen sind begrenzt und hängen mit unserer Berufung zusammen und unserem Dienst, den Gott uns gegeben hat. Aber eine solche Fülle des Geistes, wie sie der Mensch Jesus erhalten hat, wird kein sonstiger einzelner Mensch jemals wieder erhalten. Und nun noch etwas zur Göttlichkeit Christi im Verhältnis zu seiner Menschheit, damit unser Bild vom wahren Menschen und wahrem Gott, Jesus Christus, noch etwas vollständiger wird. Ich lese euch Lukas 1, Vers 35 vor. Ein gewaltiges Wort Gottes. Der Engel gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Jesus wurde geboren aus der Jungfrau Maria durch den Heiligen Geist. Josef war dabei nicht beteiligt. Wirklich und echt und normal geboren von einem Menschen. Der Mensch Jesus Christus. Aber ebenso von Gott geboren durch den Heiligen Geist. Jesus, der ewige Sohn Gottes. In der Krippe liegt ein Menschlein und ebenso liegt dort, allerdings sehr verborgen und doch sehr real, der ewige Sohn Gottes. Jesus war von Anfang an durch und durch heilig, ohne Sünde. Man könnte es auch so sagen, und ich ringe hier nach Worten: Von Gott empfing er das vollkommene Wesen Gottes, Gottes vollkommenen Charakter, Gottes Selbstlosigkeit, Gottes Liebe. Aber weil er voll und ganz Mensch war, konnte er versucht werden. Dazu versucht, Sünde zuzulassen und seine von Gott kommende Heiligkeit, Unbeflecktheit und charakterliche Vollkommenheit korrumpieren zu lassen. Aber das hat er nicht getan. Er bewahrte nicht nur das Wesen Gottes in sich, er ließ es wachsen und reifen durch unzählige Akte des Gehorsams und des Widerstandes gegen die Sünde, die Tag für Tag gegen ihn anbrandete. Und das können wir niemals kopieren. Das hat Jesus für uns getan. Und so wurde er in seinem Leben und Sterben unsere Gerechtigkeit, die uns zugerechnet wurde. Jesus lebte für uns und starb für uns.